Hallo und herzlich willkommen zu Leipzigfach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Heute zu Gast ist Ulrike Beckmann, Arbeitspsychologin und systemischer Coach. Im Gespräch sagt sie, Kultur ist das, was wir am Abend zu Hause für Geschichten über unsere Arbeitgeberin erzählen. Als Expertin für Zusammenarbeitskultur entwickelt sie Instrumente, die eine gute Organisationskultur befördern. Großer Meilenstein in diesem Jahr war die Finalisierung der Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit. Was es damit auf sich hat, wie die Leitlinien entstanden sind und wie sie nun mit Leben gefüllt werden, das erzählt sie in dieser Folge. Ja, Ulrike, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Expertin für Zusammenarbeitskultur und da muss ich mal gleich ganz provokativ starten. Machst du die Kultur hier bei der Stadt Leipzig?
Ja, das wäre schön, wenn das in meiner Macht läge. So machtvoll bin ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich bin vor allen Dingen dazu da, mich mit all den Instrumenten und Konzepten zu beschäftigen, die auf Führung und Zusammenarbeitskultur einzahlen. Also ich mache sie nicht, machen tun wir sie alle, aber ich gestalte Instrumente, die das befördern, eine gute Zusammenarbeitskultur.
Okay, kannst du uns dann noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Was sind deine Aufgaben, was sind deine Tätigkeiten?
Ja, also ich entwickle Instrumente, Konzepte, zum Beispiel das Intensivprogramm Erfolgreich Führen habe ich entwickelt, wo wir Führungskräften in 18 Monaten ganz viel Werkzeug, ganz viel Reflexionsmöglichkeiten anbieten, sich als Führungskraft in einer modernen Arbeitswelt weiterzuentwickeln. Das ist ein Beispiel und ich glaube, der letzte große Meilenstein, den wir gesetzt haben, ich und mein Team, war die Entwicklung der Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit, die so ein Rahmenwerk und so eine ganz wichtige Basis und Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Führung und Zusammenarbeitskultur sind.
Ja, da werden wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Was mich auch interessiert ist, wie wird man denn eigentlich Expertin für Zusammenarbeitskultur und was ist so dein fachlicher Hintergrund und dein Ansatz, wenn es um das Thema Kulturentwicklung geht?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile studieren kann. Zu der Zeit, wo ich mich in Ausbildung befunden habe, noch nicht. Also ich bin vom Hintergrund her ganz klassisch Psychologin, habe mal Psychologie studiert. Ich habe auch BWL studiert, was mich immer in die Situation bringt, auch zu verstehen, wie Organisationen funktionieren, wie Betriebswirtschaft funktioniert. Das ist zwar in der Verwaltung nicht primär vordergründig jetzt von Bedeutung, aber das hat mir schon in ganz vielen Situationen auch geholfen zu verstehen, wie Organisationen ticken. Und ja, nach dem Studium habe ich mich einfach weiterentwickelt, habe eine Trainer- und Kommunikationsausbildung gemacht, habe eine systemische Coaching- und Organisationsentwicklung-Ausbildung gemacht, ganz viele Weiterbildungen besucht und angefangen, mich immer mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass für mich eine große Faszination davon ausgeht, dass Menschen im Arbeitsleben gut arbeiten können. Also, dass ich gelernt habe, auch viel Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die sich wohl auf Arbeit fühlen, ihr Potenzial ausfüllen können und ausschöpfen können und einfach einen viel besseren Job machen, wenn sie sich dort gut fühlen, wo sie halt tagtäglich einfach auch die meiste Zeit verbringen. Ne? Wir verbringen von Montag bis Freitag die meiste Zeit am Arbeitsplatz in der Regel. Und dann ist es total wichtig, dort in Strukturen zu arbeiten, die mich eher stärken, ne? Die mir eine Ressource schenken, als dass sie mir eine Ressource rauben.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn, Kultur, woher weißt du, wie die Kultur gerade ist? Kann man das messen oder ist das nicht was sehr Subjektives?
Also es ist natürlich was sehr Subjektives, wie ich mein Umfeld wahrnehme. Ich versuche es immer damit zu erklären, Kultur ist letzten Endes das, was wir am Abend zu Hause für Geschichten über unsere Arbeitgeberin erzählen. Ne? Das sind die großen und kleinen Stories, die Begebenheiten, die Erfahrungen, die wir alltäglich machen. Im Umgang miteinander, im Umgang mit Führungskräften. Jemand Schlaues hat mal gesagt, ne, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Das unterstreiche ich vollkommen. Also es ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das kann man auch messen, gibt auch so Kulturindizes. Ich glaube, wer auch mal so seine ganzen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus der Vergangenheit, ne, aus seiner beruflichen Biografie zurückgeht, der kann sich, glaube ich, noch sehr gut daran erinnern, wie schnell man merkt, in was für eine Kultur bin ich gelandet. Ne, das merkt man eigentlich schon, wenn man zur Tür reinkommt. Wie begegnen sich die Menschen? Wie wird kommuniziert? Wie schauen die? Ne, wie freundlich gehen die miteinander um? Und man merkt sehr schnell, was für ein Geist herrscht hier gerade, in dem ich mich bewege.
Was ich mich auch noch gefragt habe, Homeoffice ist ja natürlich auch bei uns ein Thema, Homeoffice beziehungsweise auch hybrides Arbeiten. Hat das die Zusammenarbeitskultur verändert? Was würdest du sagen?
Also es hat definitiv einen Einfluss. Ne? Wir müssen schon auch schauen, gerade wenn es um Teambildung geht, ne, um Zusammenarbeitsstrukturen, da bringt Homeoffice eine neue Dimension mit rein. Auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen und ein Wert von Flexibilität, ne, den ich Mitarbeitenden an der Stelle biete. Damit ist es ein ganz wertvolles Instrument. Ich glaube, wir müssen gut darin sein, mit solchen neuen, in Anführungsstrichen, Arbeitsrahmenbedingungen umzugehen und auch gut zu gucken, auch im Team, ne, was macht das mit unserer Zusammenarbeit? Wie können wir trotzdem Raum für Begegnung schaffen, der ganz, ganz wichtig ist, wenn es darum geht, eine Zusammenarbeitskultur gemeinsam zu entwickeln? Mir begegnet tatsächlich auch immer wieder von Führungskräften oder in Gesprächsrunden, wo ich bin, so der Vorwurf, ne, wenn wir alle im Homeoffice arbeiten, geht ja unsere Kultur verloren. Das ist tatsächlich ein Effekt, der hat sich so noch nicht bestätigt. Also auch Mitarbeitende, die im Homeoffice arbeiten, können sehr wohl eine Identität zu ihrer Arbeitgeberin ausprägen, können sehr wohl auch sich verbunden fühlen. Ne? Dazu bräuchte es nicht unbedingt die räumliche Präsenz, sondern das wird viel auch davon geprägt, wie sehr fühle ich mich dem Sinn verbunden, ne? Wie viel Sinnstiftung finde ich in meiner Tätigkeit, wie gut gelingt es auch Führungskräften, Mitarbeitende emotional zu binden, ne? Und dann kann ich das auch völlig unabhängig davon tun, wo ich gerade sitze. Das hat nichts mit Raum zu tun.
Auf LinkedIn lese ich häufig, Mitarbeitende verlassen keine Unternehmen, sondern Führungskräfte. Hast du bestimmt dort auch schon mal gelesen. Was meinst du, wie viel Einfluss und Verantwortung haben Führungskräfte, was die Organisationskultur betrifft?
Also Führungskräfte haben einen großen Einfluss, eine große Macht, wenn es darum geht, Kultur zu gestalten. Auf der einen Seite sind sie ganz klar Vorbilder. Und je höher die Hierarchie, umso größer die Vorbildwirkung. Ne, damit wirken sie ganz direkt auf Beschäftigte ein. Ne, weil wir Menschen, wir orientieren uns am Modell. Ne, wir lernen sozusagen vom Vorbild. Das ist uns von Kindesbeinen an anheim, dass wir andere nachahmen. Und all das, was Führungskräfte tun, legitimiert gleichzeitig auch Mitarbeitende, es zu tun. Ich sage auch immer zu Führungskräften, so wie dein Team sich gerade verhält, das ist der Spiegel deiner Führung. Das tut manchmal weh, gerade wenn das vielleicht nicht so gut funktioniert, bewahrheitet sich aber sehr häufig. Also sie haben auf der einen Seite durch diese Vorbildwirkung eine große Macht. Auf der anderen Seite gestalten sie einfach direkt Strukturen, direkt Prozesse, ne, in ihrer Haltung und Einstellung zu bestimmten Dingen. Homeoffice ist da ein gutes Beispiel. Ne, ob eine Führungskraft das gut findet, das unterstützt, Mitarbeitenden viel Vertrauen einräumt, ne, viel Flexibilität ermöglicht oder ob sie eher in der Struktur verhaftet ist, eher gerne kontrolliert, eher sehr stringent nachhält, dann präge ich ganz automatisch schon in diesem ganz kleinen Teamkultur-Setting eine ganz eigene Subkultur. Und das ist tatsächlich auch in der Stadtverwaltung so, dass wir auf ganz, ganz viele unterschiedliche Subkulturen treffen, weil wir so groß sind und in so ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Und es gibt eine ganz umfangreiche Studienlage dazu und man kann durchaus sagen, Führungskräfte beeinflussen 60-70% die Unternehmenskultur. Und es ist tatsächlich in der Regel so, wenn man Beschäftigte fragt oder ehemalige Beschäftigte, die aus einer Organisation aussteigen, dann verlassen die häufig ihre direkte Führungskraft. Weil ich halt ja tagtäglich in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu demjenigen oder derjenigen stehe und wenn ich da ja Mechanismen ausgesetzt bin, die ich für mich mit meinem Arbeitsleben schwer vereinen kann, dann wechsle ich das System.
Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, Kultur ist immer da und das, was wir machen können, ist, sie eben zu beeinflussen. Und das funktioniert vor allen Dingen über Programme für Führungskräfte oder gibt es auch Dinge, die die Mitarbeitenden direkter involvieren?
Also nicht nur über Weiterbildungen, ne? Das wäre nur ein Schritt, der ja vor allen Dingen auf das Thema Können einzahlt, ne? Dass ich befähige Menschen dazu, sich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten. Es geht natürlich auch ein Stück weit darum, über das Wollen zu reden, also auch Mitarbeitenden und auch Führungskräften zu vermitteln. Es ist sinnvoll, die Dinge in einer gewissen Art und Weise zu tun. Man sagt auch nicht aus Spaß, vor dem Können kommt's Wollen. Ich muss auch erstmal wollen, Feedback zu geben, Feedback zu nehmen, mich mit Mitarbeitenden auf Augenhöhe, zum Beispiel auf Augenhöhe zu begegnen und so weiter und so fort. Und das ist aber nicht alles, das wird häufig vergessen. Also wir sind sehr schnell manchmal dabei zu sagen, naja, dann machen wir mal ein Seminar, dann können die das schon alle gut führen zum Beispiel. Das ist ja so das beliebte Beispiel. Es geht aber auch darum, Strukturen und Prozesse tatsächlich zu schaffen, die auf eine gewisse Kultur einzahlen, die ich am Ende des Tages haben möchte. Also nicht ich in Person, sondern natürlich die Organisation. Und das darf man bei diesem ganzen, wir entwickeln Maßnahmen und Instrumente, nicht vergessen. Es geht also auch darum, tatsächlich die Dinge strukturell zu verankern. Mach zum Beispiel mal ein Beispiel. Ich kann natürlich sagen, Führungskräfte sollen individuell führen und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden achten. Wenn ich jedoch einer Führungskraft eine Führungsspanne von vielleicht 50, 80, 100 Mitarbeitenden zumute, / zutraue, dann gerät das Ganze schon strukturell komplett an seine Grenzen. Dann kann ich noch so viel schulen und noch so viele Instrumente schaffen, einen ganz tollen Leitfaden für Mitarbeitergespräche kreieren. Derjenige wird schon strukturell immer wieder an seine Grenzen geraten. Also wir brauchen so einen Dreiklang aus Strategie, Strukturen, Prozesse und Kultur. Und das hängt miteinander zusammen, das zahlt aufeinander ein. Und ich kann nicht an dem einen schrauben und das andere vernachlässigen. Ich brauche den ganzheitlichen Blick.
Das klingt so, als ob du mit sehr vielen unterschiedlichen mit sehr vielen unterschiedlichen Anspruchsgruppen zusammenarbeitest und im Austausch bist. Wer ist das zum Beispiel?
Na, in erster Instanz natürlich die oberste Leitungsebene. Das heißt, die Dinge, die wir entwickeln, müssen in der Regel in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters beschlossen werden. Und damit muss ich alle Führungskräfte, die zwischen mir und der Dienstberatung des Oberbürgermeisters sind, auf diesem Weg mitnehmen, das mit denen besprechen. Natürlich müssen alle Dezernate bei solchen großen Entscheidungen, wie zum Beispiel die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit, das Recht haben, mitzusprechen, dort möglichst viele zu beteiligen. Bin grundsätzlich sowieso kein Fan davon, das am grünen Tisch zu entwickeln. Dann ist natürlich weiterhin ein ganz wichtiger Ansprechpartner der Personalrat. Viele Dinge, die wir entwickeln, sind beteiligungspflichtig und die sind einfach ein ganz wichtiger Sparringspartner, wenn es darum geht, Kulturthemen zu verändern. Also eigentlich mit ganz, ganz vielen Menschen in der Stadtverwaltung. Also ich sitze nicht im stillen Kämmerlein und entwickle so vor mich hin.
Das habe ich mir schon gedacht. Und du selbst hast ja auch Führungserfahrung. Du hast 2022, 2023 in Elternzeitvertretung die Personalentwicklungsabteilung geleitet. Jetzt arbeitest du wieder operativer, hast aber auch einen Führungsanteil in einem kleinen Team. Was würdest du sagen, wie zeichnet sich dein oder wodurch zeichnet sich dein Führungsstil aus?
Ich glaube, ich bin, wenn ich als Führungskraft in meiner Rolle bin, sehr partizipativ und sehr auf Augenhöhe. Ich ziehe tatsächlich null Kraft aus Hierarchie und Status. Das ist mir nicht besonders wichtig. Klar gilt es auch als Führungskraft, Entscheidungen zu treffen und auch unliebsame Entscheidungen manchmal zu treffen. Auch gerade im Sinne des Teams oder im Sinne meiner Mitarbeitenden. Und dann versuche ich aber zumindest sehr ausführlich zu erklären, warum wir das tun. Also ich begegne gerne den Menschen live, ich entwickle gerne Dinge gemeinsam und ich glaube, davon war und ist mein Führungsstil geprägt. Ich führe, glaube ich, sehr vertrauensbasiert. Also meine Mitarbeitenden haben viel freie Hand und können sich ja frei entfalten. Immer natürlich klar in direkter Absprache, was haben wir für ein Ziel, ne? Und was muss am Ende des Tages auch dabei rumkommen, ne? An Ergebnissen. Aber das wie sie da hinkommen und wie sie ihren Weg gestalten, das entscheiden sie entsprechend ihrer Möglichkeiten und ihrer ja auch Erfahrung und ihrer Kenntnisse weitestgehend selbst.
Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Thema Führungsleitlinien zurückkommen. Das hatten wir eben schon kurz angesprochen. Was hat es denn damit genau auf sich?
Ja, naja, sowohl in der Mitarbeitendenbefragung 2019 und auch in der Mitarbeitendenbefragung 2021 ist uns gespiegelt worden, dass die Beschäftigten mit der Führungs- und Zusammenarbeitskultur in der Stadtverwaltung nicht zu 100% zufrieden sind. Also sowohl die Führungskultur als auch die ämterübergreifende, dezernatsübergreifende Zusammenarbeit wird als Handlungsfeld definiert. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen Rahmen, der für alle Beschäftigten die Leitplanken festlegt, in welchem Rahmen wir uns in der Stadtverwaltung bewegen. Und da haben wir uns beschlossen, die Führungs- und Zusammenarbeitsleitlinien neu aufzusetzen. Es gab vorher schon welche, das waren allerdings nur Führungsleitlinien, also die schlossen schon mal die Beschäftigten aus. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne ja ein Rahmenwerk für alle Beschäftigten in der Verwaltung haben. Und deswegen haben wir die im letzten Jahr entwickelt.
Das heißt, die Führungsleitlinien gibt es jetzt. Wie sind die denn entstanden? Also das ist ja vermutlich nichts, wie du eben schon gesagt hast, was du allein im stillen Kämmerlein dir ausdenkst.
Ja, das hätte man machen können. Das hätte es deutlich leichter gemacht. Da wären wir wahrscheinlich nach einem halben Tag fertig gewesen. Nein, uns war von Anfang an klar, also der Projektgruppe, die sich damit beschäftigt hat und alle Beteiligten, die ja das Ziel festgelegt haben und auch Meilensteine definiert haben, dass wir einen beteiligungsorientierten Prozess brauchen. Das heißt, möglichst viele Beschäftigte auf diesem Weg mitnehmen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben sehr viele Interviews geführt mit Führungskräften, Beschäftigten, mit allen Beigeordneten, mit Amtsleitungen, Referatsleitungen, erstmal zum Thema Führung. Ne? Was braucht es für Führung in der Stadtverwaltung Leipzig? Wie ist gerade das aktuelle Bild, der Status quo? Ne? Wie müsste es sich entwickeln? Was ist wichtig, wenn es darum geht, eine Führungs- und Zusammenarbeitskultur zu entwickeln? Das Gleiche haben wir nochmal in 10 Workshops getan, wo Führungskräfte und Mitarbeitende ganz dezernat, Ämter, Hierarchie übergreifend gemeinsam sich mit dem Thema Führung und Zusammenarbeitskultur auseinandergesetzt haben. Und mit diesen ersten Ergebnissen, mit der Analyse aus diesen ganzen Dingen, gab es so einen ersten Entwurf an Leitlinien, die haben wir dann mit den Beigeordneten und dem Oberbürgermeister auf der Oberbürgermeister- und Beigeordnetenklausur diskutiert. Und dann sind wir mit diesem Entwurf in das Herbstforum gegangen und dort haben tatsächlich 450 Führungskräfte auf diese Leitlinien geschaut und die hinsichtlich ihrer Relevanz für die Stadtverwaltung bewertet, kommentiert, geschrieben, welcher Wortlaut ist sinnvoll, nicht sinnvoll, fühlen sie sich angesprochen, fühlen sich getroffen. Und dann gab es noch so ein paar Schleifen und natürlich auch ein Mitzeichnungsverfahren am Ende in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters. Und am Ende hatten wir Leitlinien, wo wir sagen können, die sind mitgestaltet worden. Da haben ganz viele Menschen in der Verwaltung, wir können logisch nicht 9500 dazu befragen, aber eine große Vielzahl an Beschäftigten haben dort ihr Feedback gegeben. Und jetzt konnten wir sie drucken und jetzt werden sie schrittweise in die Stadtverwaltung integriert. Und nach der Entwicklung der Leitlinien ist quasi vor der Umsetzung, jetzt gilt es, und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, die mit Leben zu erfüllen und in die Stadtverwaltung ja sozusagen zu integrieren.
Wow, das klingt ja echt nach einem Prozess. Ja. Und genau, was du am Ende gesagt hast, das würde mich eben auch interessieren, die Umsetzung. Also wie stellst du sicher, dass die jetzt eben nicht nur in der Broschüre stehen, im Intranet, auf der Website, sondern dass das auch wirklich gelebt wird.
Ja, also als erstes haben wir gesagt, wir brauchen einen Dialog in Teams mit Beschäftigten, mit Führungskräften, wie diese Leitlinien im eigenen Bereich, im eigenen Amt, in der ganz eigenen spezifischen Bubble, ne, in dem sich ja unsere Beschäftigten bewegen. Und das ist vielleicht im Team der Branddirektion manchmal was anderes als in der Kita oder im Grünflächenamt, ne, oder bei Forstarbeitern. Also wir haben ja wirklich auch eine große Heterogenität in der Stadtverwaltung. Und was alle eint an der Stelle ist, es braucht einen Dialog darüber, woran merken wir beide denn, dass wir diese Leitlinien leben? Und wie gehen wir im Zweifel miteinander um, wenn wir das Gefühl haben, wir halten uns nicht dran? Und diese Dialogformate versuchen wir gerade möglichst überall zu ermöglichen. Also die Leitlinien halten auch gerade Einzug in sämtlichen Begegnungsformaten, die wir haben. Wir haben den Oberbürgermeister-Dialog, die BürgermeisterInnen-Dialoge. Wir haben Onboarding-Veranstaltungen in der Stadtverwaltung. Bei den Einführungstagen der Auszubildenden werden die Leitlinien eine Rolle spielen. Also in den Führungskräfteformaten, der Führungskräfteklausur, dem Herbstforum, überall dort werden sie thematisiert werden. Ist aber nur ein Schritt. Natürlich wird es auch Weiterbildungen dazu geben. Natürlich werden die Leitlinien zukünftig im Intensivprogramm erfolgreich führende Rolle spielen. Auch da wird man sie finden. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, es ist ganz wichtig, dass sie auch strukturell verankert werden. Das heißt, wir werden auch sukzessive die Leitlinien in weitere Personalinstrumente einfließen lassen. Sei es, dass wir irgendwann sagen, sie bilden mal die Grundlage für ein Auswahlverfahren für Führungskräfte, dass die sich dort drin wiederfinden. Und letzten Endes geht es natürlich darum, dass auch Führungskräfte diese Leitlinien vorleben. Na, und das gilt für alle Ebenen in möglichst allen Momenten und es muss spürbar sein, dass sich sozusagen alle dran halten. Und das ist tatsächlich auch ein nicht zu dünnes Brett, was wir da an der Stelle bohren, tatsächlich alle auch mitzunehmen. Das ist auch dieses Wollen an der Stelle, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Menschen zum Wollen zu bringen, ist tatsächlich der herausforderndste Weg.
Aber wir sind auf dem Weg.
Wir sind definitiv auf dem Weg.
Und auf diesem Weg, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, was ist denn deine Vision für Kulturentwicklung? Also was ist es, was du vorantreiben willst?
Tatsächlich, dass uns Mitarbeitende beschreiben, dass sie in einem guten Arbeitsumfeld, in einem guten Wie arbeiten können. Ne? Dass sie entsprechend ihrer Kompetenzen, ihrer Möglichkeiten, Dinge mitgestalten können, dass sie an Prozessen beteiligt werden, dass wir eine Führung in der Stadtverwaltung haben, die Potenziale hebt, die Potenziale fördert, die Mitarbeiter als Menschen sieht, ne, als Subjekte und nicht als Objekte, dass ja letzten Endes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne auf Arbeit gehen und eine Identität zu ihrer Arbeitgeberin entwickeln und eine Verbundenheit. Das wäre ja so auch das übergeordnete Ziel im Sinne von, wir tun alles dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum einen sagen, ja, die Stadtverwaltung Leipzig ist eine tolle Arbeitgeberin und auf der anderen Seite, wenn sie dann da sind, auch sagen, Mensch, hier ist es toll zu arbeiten, hier bleibe ich gerne. Mit all meiner Kompetenz und meiner Begeisterung für die Dinge. Das ist so die große Vision. Und für mich gibt es so einen Leitspruch, so Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viel die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut funktioniert. Und wenn das so, das ist so meine Lebensmission, also auch quasi die letzte Führungskraft verstanden hat, dann, habe ich mein Arbeitswerk vollendet. Aber ich glaube, bis dahin haben wir noch ein bisschen einen Weg. Und tatsächlich wirklich auch, um auch für Führungskräfte hier an der Stelle eine Lanze zu brechen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Führungskräfte in dieser Verwaltung. Kultur bestimmen wir alle. Ne? Und die geht in beide Richtungen. Also ich ermutige auch gerne Mitarbeitende, sich auch so zu verhalten, wie sie selber auch gerne geführt werden möchten. Also das ist keine Einbahnstraße.
Das ist schon fast ein Schlusswort, aber noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir haben ja noch die Kategorie 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Und die erste Frage ist, was war denn dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig arbeitest?
Also tatsächlich, als ich die Leitlinien zum ersten Mal in den Händen gehalten habe. Der wird zwar dicht gefolgt von der ersten Abschlussveranstaltung des Intensivprogramms erfolgreich führen, wo man quasi eimerweise mit Wertschätzung überschüttet wurde und ganz viele gesagt haben, das hat mich so bereichert in meinem Job. Das ist natürlich ja für uns Regenbogenmomente und auch für mich. Aber tatsächlich, wo wir sie das erste Mal so aus dem Karton geholt haben und sie dann in den Händen hielten, das war tatsächlich so ein Chaka-Moment. Klar, ist das toll, wenn man das Ergebnis seiner Arbeit dann ja auch endlich in Händen hält.
Vor allem nach so einem langen, großen, intensiven Prozess.
Genau, genau.
Was war ein besonders prägender Moment?
Ein prägender Moment ist für mich jedes Jahr aufs Neue das Herbstforum. Das ist das Format für alle Führungskräfte in der Stadtverwaltung. Da kommen in der Regel 450, 500, 550 Führungskräfte zusammen. Und wenn dort so ein gemeinsamer Spirit entsteht und man plötzlich so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und danach Führungskräfte auf einen zukommen und sagen, ich habe so ein Gefühl von Angebundenheit entwickelt. Das ist tatsächlich etwas, was ja einen schon begeistert. Und wenn dann Herr Jung sich mit der Gitarre auf die Bühne stellt und anfängt, Ruby Tuesday zu singen für alle Führungskräfte, dann ist das schon nochmal ein extra Bonbon. Ja.
Diesen Moment habe ich leider verpasst.
Es gibt ein Video davon.
Aha, soll das in die Shownotes? Vielleicht nicht. Okay, und die letzte Frage. Wenn du an die nächsten Monate im Job denkst, worauf freust du dich? Was willst du anpacken oder umsetzen? Wo willst du dranbleiben?
Na, im ersten Schritt natürlich jetzt, dass die Leitlinien fliegen. Das ist so das oberste Ziel. Wir haben ja auch noch die Mitarbeitendenbefragung mit bei uns. Wir gestalten gerade das LOB-Projekt, also das leistungsorientierte Bezahlungsprojekt. Also dass diese Themen, die wir gerade auf der Agenda haben, fliegen. Wir wollen uns als nächstes damit beschäftigen, den Onboarding-Prozess, also wie neue Mitarbeitende in die Verwaltung kommen, nochmal ganz anders zu gestalten, auch nochmal Führungskräften da ganz andere Instrumente und Unterstützungen an die Hand zu geben. Darauf freue ich mich total, weil das wieder ein Thema ist, was wir neu gestalten können und neu anpacken können. Das sind so die nächsten Herausforderungen und Meilensteine, die auf uns zukommen werden.
Also es gibt genug zu tun.
Definitiv, wir werden uns nicht langweilen.
Und Kultur ist ja sowieso immer da, wie ich jetzt mitgenommen habe.
Genau, die ist immer vorhanden. Ob sie zur Organisation und ihren Zielen passt, das ist die spannende Frage.
Ulrike, ganz lieben Dank, dass du im Podcast warst. Hat sehr großen Spaß gemacht. Und ja, genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Vielen Dank, Svenja, und bis bald.
Das war Leipzig-Fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de/karriere.